Politische Gehversuche. In die Villa, einem heruntergekommenen Haus, das ursprünglich wohl einmal bessere Zeiten erlebt haben mochte, wurde zu einem anti-imperialistischen Treffen der Neolinken eingeladen. Die Stadt hatte dieses Haus zu einem Begegnungszentrum ausgebaut. Zwischen pickeligen Poncho-Trägern und langhaarigen Spätträumern wurde über die Ursachen von Unfrieden, Konflikt und sozialer Ungerechtigkeit diskutiert. Die Neue Linke biss sich dann meistens an einer Diskussion fest, inwiefern die USA und die Sowjetunion gleichzusetzen seien. Ihm kam es so vor, dass die Kinder oder Enkel der Kriegsverlierer eine kaum unterdrückte Lust dabei empfanden, wenn sie ihren anti-imperialen Vorwurf in den Raum spuckten oder nur überzeugungsschwach hauchten. Für Raphael waren solche Veranstaltungen einfach unsinnig und überflüssig. Das Neue der Linken hatte sich bald schon erschöpft. Sein gut gemeinter Hinweis, es müsse wohl etwas differenziert werden, außerdem habe er eine US-amerikanische Mutter, wurde mit Achselzucken oder auch einem sehr grundsätzlichen Misstrauen beantwortet. Wie nahm sich dieser 16-Jährige das Recht, aus dem persönlichen Gefühl heraus Zweifel anzumelden? Außerdem habe man ihn dort im Zähnetreff noch nie gesehen. Was bedeutet schon ein egoistisches Einzelgefühl dem allwissenden Kollektiv? Er könne ja als Provokateur gekommen sein. Manche Verkünder der reinen Lehre verstummt nach dieser Verdächtigung ihm gegenüber. Raphael wurde klar, dass er dort keine politische Heimat finden würde. Fortan mied er bis zur Universität parteiliche Kontakte. Auch eine Bundeskonferenz seiner väterlichen CDU, der damalige Verteidigungsminister Wörner stand auf einer Bühne und hatte ihn keineswegs beeindruckt, konnte ihn nicht von der Notwendigkeit einer Parteienbindung überzeugen. Doch blieb er mehrere Jahre mit der Friedensbewegung verbunden und genoss es, bei den jährlichen Ostermärschen Menschenketten durch die Stadt zu ziehen, Slogans zu wiederholen und sich einfach besser zu fühlen. Solidarność, der Freiheitsdrang der polnischen Arbeiter, wurde dabei ebenso wie der Widerstand gegen eine zusätzliche Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen Teil seines Lebensgefühls, das zwischen Anpassung und Rebellion hin und her schwankte. Auf welche Seite sollte er sich denn auch schlagen? Auf die Seite des weitsichtigen und geläuterten Deutschland? Oder auf die des Kaugummi-kauenden, entschlossenen GI-US-Amerikaners? Der Kalte Krieg war ihm zu abstrakt und zu gruselig erwachsen zugleich. Spätestens seit der Begegnung mit der Neolinken hatte er sämtliche Illusionen verloren. Das Gefühl einer sinnvollen Aktion stellte sich nur bei jenen Ostermärschen ein. Diese Gemeinschaft der Friedenssuchenden und Anderswilligen lag ihm. Nicht aber die Scharmützel einer in Schützengräben eingegrabenen Nachkriegsgesellschaft. Auch bei der späteren Diskussion, ob er Kriegsdienstverweigerer werden wolle oder die Wehrpflicht bei der Bundeswehr ableisten wolle, spielte das nur eine untergeordnete Rolle. Irgendwann hatte ihm der Arzt bei einem Routinebesuch gesagt, er könne ihm ohnehin garantieren, dass er mit diesem Thrombosewein ausgemustert werden würde. Beim Aufverkaufssortiment ausrangierter Kriegsware zu landen, empfand er als ehrenhaft. Was nahmen sich denn die Mächtigen heraus, über Leben und Tod vieler Menschen zu entscheiden? So viele mit Liebe und Fürsorge aufgewachsene junge Erwachsene wie Zunder in Konflikten auf dem Scheiterhaufen ihrer Ideologien anzubieten. Doch wurde er nicht zum aktiven Kriegsdienstflüchtling. Denn frühzeitiges Verweigern führte meistens zu einer willkürlichen Verlängerung des Musterverfahrens, zur Schikanen der Behörden, denen er sich nicht aussetzen wollte. Die Untersuchung beim örtlichen Kreiswehrersatzamt, wo Jungen mit muffeligen Unterhosen auf Bänken warteten und er das Attest vorzeigen konnte, ging dann mit einem Happy End T5 aus. Leider können Sie aufgrund der ärztlichen Untersuchung nicht zur Bundeswehr, meinte der Vorsitzende der Musterungskommission zu ihm, nachdem er seine Nackedei-Zeitung zur Seite gelegt hatte und von seinem erhöhten Podest aus ihn väterlich ansah. Ein gequetschtes "Ja, aber danke" entwich Raphael von den Lippen, fest entschlossen, keine allzu große Begeisterung über diese eigentlich willkommene Äußerung zu zeigen. Freizeitleidenschaft. Währenddessen hörte er viel Musik und las alles, was ihm unter die Augen kam. Zwar hatte er die Grundschulphase der 2 Bücher pro Tag überwunden, aber zwischen Räucherstäbchen qualmverstärkter Lektüre und dem Hören von Tangerine Dream oder der Jazzkonzerne der Musikschule der Universität spielte er mit seinen besten Freunden Mark, Manfred und Xaver besonders gerne Schiffe versenken, Stratego oder Schach. Gelegentlich ging es mit einem anderen Mitschüler in einen nahegelegenen Wald, doch fand er das Herumlaufen und hinter dem Baum hervorbrechen bei Agentenspielen zu dumm. Peng Peng war ihm zu wenig abwechslungsreich, wie die amateurhafte Umsetzung eines seltsamen und drittklassigen Drehbuchs. Verletzlichkeit und Erdverbundenheit. Für den damals 16-Jährigen war es ein Leben zwischen Schule, Bücherlesen und Pfadfindern, das bei Lagerfeuern und Dunkelgeländespielen seiner Vorliebe für die Natur und dem intelligenten Überlebenskampf gerecht wurde. Zwischen seinem 7. und seinem 13. Lebensjahr hatte er unter einer Dauerentzündung seiner Mandeln gelitten. Kontinuierlich hatte er Halsschmerzen, Ohrenschmerzen oder verschiedene grippale Infektionskrankheiten. Es war ihm nicht bewusst gewesen, dass eine hartnäckige lokale Ansammlung von Bakterien die Ursache seiner Schwäche war. Mit den Händen auf den Ohren und mit schmerzverzerrter Miene sah man ihn bei familiären Super-8-Filmen herumtorkeln. Andauernde Beschwerden und ein rauschendes Geräusch im Ohr waren seine ständigen Begleiter. Daher meinte er, es sei völlig normal, dass die Geräusche von draußen auf eine verzerrte Art zu ihm gelangten. Sicherlich war er dann froh, als der Nachbar Herr Dr. Sperk ihn von den akut entzündeten Mandeln und Polypen fachmännisch befreite. Das reichlich gegebene Speiseeis versüßte ihm die Schmerzen der Heilung nach der Operation. Zweifel und Frage wegen der Ursachen und dem Lauf der Dinge im Allgemeinen hatte er anfänglich nicht. Er fragte nicht, er nahm es einfach hin. Seine Gedanken und seine Fantasien umgaben ihn wie ein Kokon einer ihm eigenen Quelle der Glückseligkeit. Es wurde von seinen Eltern und von seinen Geschwistern weitestgehend akzeptiert, dass Raphael in seiner eigenen Welt lebte. Die anderen Geschwister hatten allen Anschein nach und der Logik ihres Alters entsprechend diese Phase bereits überschritten. Für ihn war es ein Vorteil, dass sie nicht glaubten, er sei zu einer Inspiration in der Lage. Schöpferische Intelligenz wollten sie ihm auch nicht zugestehen. Für diese menschlichen Ausgeburten eines Metronoms war er nur ein langweiliger Junge, minderer Auffassungsgabe und Wissens. Der Mantel dümmlicher Gewohnheiten der Kleingeisterstreber war undurchlässig und zugleich von wärmender Eleganz. Raphael kreuzte dank seines biologischen Alters und seiner Position in der genealogischen Feuereimerkette sowieso selten ihre Pfade. Manchmal aber erhielt er als Folge eines sentimentalischen neuronalen Kurzschlusses im Verlauf einer Anwandlung von Mitteilsamkeit einen Verbalklaps oder seltene Freundlichkeitsimpulse. Ein Schokoriegel, eine handgeschriebene Bruderbotschaft oder eine durchlöcherte 1-Dollar-Münze, die an einer Kette um den Hals getragen werden konnte, halfen, die eherne, natürliche Ordnung jenseits der Schützengräben der Dummheit affirmativ zu bejahen. Raphael stand solchem Wetterleuchten am Geschwister- und Elternhimmel scheinbar hilflos gegenüber. Schließlich wollte er ihnen nicht das Gefühl rauben, sich ob ihrer historischen Reife überlegen zu fühlen. In seinen jungen Jahren versuchte er zwar Sympathien und schüchterne Zuneigung zu verteilen, doch erntete er bestenfalls Lachmännchen und schnuckelige Geschenke. Sobald er diesen Welpenschutzstatus verlor, weil sein Bruder schon fast aus dem Haus, seine ältere Schwester in ihren pubertären Wandlungen und seine jüngere Schwester im einzigen Widerstand ihres Lebens gegen den tyrannischen Vater verwickelt waren, verschloss sich seine Austernschale. Zur Milderung der Nebeneffekte der Zuneigungseruptionen eine Zeitmaschine zu nutzen, erschien ihm da vollkommen übertrieben. Überhaupt konnte er damals noch nicht sehen, dass es hier um einen Zustand fast unkontrollierter Nachlässigkeit seitens seiner Eltern ging. Es entfaltete sich für ihn eine parallele Welt von innen und außen. Seine Sicht wurde zum König seines Urteils. Als hätte er wie ein Findelkind nur ein Gastrecht in dieser zufälligen Familienkrippe. Die lang andauernde Phase der Hörprobleme ließ aber etwas Gutes zurück. Um die Schwäche schlechten Hörens auszugleichen, gewöhnte er sich an eine konzentrierte Anspannung seiner Sinne, an ein stetiges Streben nach sinnlicher Wahrnehmung. Die Abschnürung von der sogenannten Realität förderte sogar seinen Hunger auf Bücher, deren Sinneswelt sich ihm über die Sprache unmittelbar erschloss. In der Welt der Bücher waren die Geräusche so heftig, wie sie sein sollten. Es wurde verstanden, was geschrieben wurde, und es wurde beschrieben, wie Musik zu lesen war. Die Tonalität der Sprache war sein steter Begleiter. Viele dieser Möglichkeiten der zusätzlichen Bildung von Dasein, und seien sie auch nur imaginär in seinem Kopf, übertrug er in die sogenannte Realität, nachdem der kundige Arzt und Nachbar die Mandeln und die Polypen entfernt hatte. So schien es ihm in jungen Jahren als sehr armselig, wenn Menschen ihm gegenüber nicht vollständig von ihren Gefühlen und ihrem Verstand zugleich bestimmt waren. Traurig, wenn sie wie leere Hülsen durch ihr hiesiges Leben torkelten und kaum zum Gehen in der Lage waren, weil nur abgedroschene und abgekupferte Gewohnheiten ihr Rückgrat verstärkten. Wie konnte es sein, dass ihnen nur eine kleine mentale und emotionale Holzplanke half, dass sie lächelnd in der Dunkelheit ihres Daseins jonglierten und sogar in falscher Gewissheit ihren imaginären Lebensweg beschritten? Da musste doch etwas mehr vorhanden sein, dachte er, etwas, was sie vor ihm verbargen. Ein geheimer Charakter, der vielleicht ihre Sprunghaftigkeit rechtfertigen würde. Das eigentliche Wunder, das ihn aber seit der Kindheit beschäftigte, war, dass viele Menschen trotz oder war es wegen der Leere in ihnen eine raffinierte Bösartigkeit entwickeln konnten. Eine übe Schlechtigkeit kroch in ihren Charakter hinein. Dort, wo an ihrem inneren Horizont eine schicksalshafte Chance zum Gutsein wie eine sterbende Sonne erloschen war. Oft dachte er daran, dass diese gewollte Flachheit vielleicht an dem mangelnden Bewusstsein lag. Ihre Augen blieben geschlossen. Sie wollten nicht sehen, dass alles Kleine und Große, Weite und Ferne miteinander verwoben war. An einem Waldstück gelegen, hatte sein Elternhaus in unmittelbarer Nähe einen Zugang zu einem angrenzenden Waldstück. Der Zugang war mit einem Tor gesichert, der Schlüssel dazu hing an einem Schlüsselbrett in der Küche. Gerne ging er von der Schule kommend den langen Pfad zur Akademie hinauf und durchquerte dann, indem er rechts abbog, den Wald, der an das Grundstück seines Elternhauses grenzte. Doch musste er durch dieses Tor hindurch, um endgültig zu seinem Haus zu kommen. Denn der Zaun und das Waldgrundstück waren mit Zäunen und Stacheldraht gesichert. Da blieb nur das Tor, das aufgeschlossen und anschließend wieder zur Sicherheit, wie der Vater sagte, verschlossen werden musste. Schließlich wollte der Vater nicht das unwahrscheinliche Ereignis provozieren, dass Unbefugte den Dechanten beim Gebetsrundgang durch den zur Akademie gehörigen Wald stören könnten. Dann geschah es in einem Sternmoment, solche Momente sind immer erst im Nachhinein als solche zu erkennen, dass Raphael durch dieses Tor gehen wollte, aber den Schlüssel vergessen hatte. Unter dem Tor zwischen dem Boden und der eigentlichen beweglichen Tür aus Metall gab es einen schmalen Streifen Freiraum. Er entschloss sich in einem Anflug wissenschaftlicher Neugier, die gefährlich puckern wollte, unter das Tor zu kriechen und so die andere Seite zu erreichen. Ein Entschluss, den er fast bereut hätte. Denn plötzlich merkte er, dass sein Kopf doch erheblich breiter war, als es ihm bisher bewusst gewesen war. Raphael blieb mit seinem Kopf eingeklemmt zwischen der Erde und dem Stahltor hängen. Doch war der Untergrund dieser Lücke nicht betoniert, sondern aus weicher Erde. Obwohl ihn die Panik zu überwältigen drohte, begann er mit beiden Händen zu graben, um die Lücke nach unten hin ein wenig zu vertiefen. Und im Triumph seiner Überlegung erlebte er, dass dieses Schaufeln von Erde ausreichte, nun den Kopf hindurchzudrücken. Der übrige Körper folgte. Erleichtert lag er ziemlich schweißnass, minutenlang fast regungslos auf dem Boden vor dem Tor. Sein Kopf brummte und schmerzte leicht, aber er hatte etwas verstanden, was ihm bisher nicht so deutlich und drastisch klar gewesen war. Er begriff, wie sehr in der Kleinheit und der Enge dieses Durchgangs sein Kriechen unter dem Tor ein Eingeständnis war, und akzeptierte die Einsicht, dass die Enge dieses Zwischenraums zwischen Erde und Stahltor nur erweitert worden war, weil er mit seinen Händen das weichere Erdreich hatte weggraben können. Ein Gefühl der Dankbarkeit gegenüber der Erde durchströmte ihn. Hätte diese schmale Raumspanne einen menschengemachten Betonboden gehabt, wäre er wohl rettungslos verloren gewesen und eingeklemmt geblieben. Lange hätte er warten und den blauen herbstlichen Himmel über ihm mit wachsenden Schmerzen betrachten müssen, bevor man ihn aus seiner misslichen Lage befreit hätte. Himmel und Erde gehörten zusammen. Die kleine Lücke zwischen Boden und Stahltür wurde zur Metapher des menschlichen Ursprungs und seines Strebens zum Höheren. Die Notsituation verwandelte sich in ein Gleichnis und wurde der Schlüssel seines Dranges, der Beschränktheit zu entkommen. Zugleich aber dankbar auf die freundliche Nachgiebigkeit der Erde zu hoffen, die es ihm von da an ermöglichen würde, seinen praktischen Verstand zu nutzen, um aus eigener Kraft seinen Lebensweg zu gestalten. Ereignislosigkeit des Werdens. Das innere Warten auf die Veränderungen des eigenen Selbst, während er den Weg zum Erwachsenenwerden betrat, erschien ihm nur in der Nachbetrachtung langwierig und monoton. Denn von Moment zu Moment erlebte er seine Existenz, erkundete Wissen und Ohnmacht, die Grenzen seiner eigenen Kräfte und wurde oft hin und her geschaukelt von vagen Ansprüchen, klaren Ängsten und dem Gefühl der Unausgeglichenheit. Das Werden zu erfahren war nur bedingt möglich, zu wenig war er in sich geborgen. Ungewissheit ließ ihn nur vorsichtig tastend nach vorne sehen, während Angstwellen unangekündigt an den Strand seines Selbstbewusstseins schlugen. Er beobachtete und analysierte, fühlte sich aber den spontanen und hormongetriebenen Mitschülern hoffnungslos unterlegen. Deren Mangel an Nachdenken kam ihm in der Folterkammer seiner eigenen Zweifel paradiesisch vor. Dennoch begrüßte er auf eine fast liebevolle Art den Schmerz der Erkenntnis, reckte stolz seinen Kopf empor, wenn Wünsche in ihm aufkamen, sich einmal genauso dumm fühlen zu dürfen. Ach, wäre ich doch ein Idiot, war für ihn keine ausführbare Option. Vielleicht, so dachte er, war das größte Wunder hier, dass er sich überhaupt in einer stabilen Kontinuität empfinden konnte. Zellen, Säfte und Gedanken änderten, starben und erneuerten sich, ohne dass er verloren ging. Wie aber geschah es, dass die sterbenden Zellen ihr Wissen über das bisherige weitergaben? Welcher geheime Laufstreckenwart mit dem Megafon in der virtuellen Hand brüllte hier die Kommandos, die alles bewegten? Oder war es noch viel erschreckender, dass alles einem Ablauf folgte, ohne einer planerischen Instanz, dem Takt eines den gesamten Körper umfassenden Uhrwerks unterworfen zu sein? Wie das gemeinsame Wiegen von Algen in der Düne? Oder die Bewegung von Binsengräsern im Wind? Es wurde ihm klar, dass weder sein Anker noch seine Ankerkette sichtbar waren, dass er scheinbar in trüben Gewässern dahinglitt, ohne einen Steuermann, der das Rad hielt, und ohne einen Bootsmann, der mit langen Stöcken erkundete, ob der vor ihm liegende Wasserweg befahrbar war. Gerade beim Schulfach Mathematik paarte sich Angst mit einer plötzlich auftretenden Erschöpfung. Dann entgingen ihm Hinweise und Einzelheiten, die für das Lernen von zentraler Bedeutung waren. Der gefesselte Steuermann trieb auf seiner Barke, während Raphael ein endloser Ozean umgab. Auch während anderer Unterrichtsstunden an der Schule durchdrang ihn dieser Versuch, seiner selbst habhaft zu werden, und eine große Müdigkeit ergriff von ihm Besitz. Seine Augen fielen zu, und nur wie aus der Ferne hörte er, was gesagt wurde.